Südwestradio.
Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Und herzlich willkommen zu unserer Oktobersendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Heute aus dem neuen Aufnahmestudio ohne Sprecherkabine, vielleicht mit gelegentlichen Klopf- und Bohrgeräuschen, aber davon lassen wir uns nicht stören.
Die uns das Leben es gibt. Ich singe von ihrer Freundschaft und wie sie uns Menschen liebt. Ich singe für ihre Freunde, die doch auch unsere sind. Doch viel zu oft sind wir heute für diese Freundschaft im Leben.
Sendung berichteten wir über ein Thema, über das man auch in den westfälischen Nachrichten lesen konnte, nämlich über ein Ereignis vor über 68 Jahren. Das war die Zeit, wo der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen war und wo aus dem Osten des Deutschen Reiches Flüchtlinge und Vertriebene in den Westen Deutschlands kamen. Und besonders in unserer Nachbarschaft, nämlich in Coesfeld-Lette, wurden sie zunächst in einem Durchgangslager untergebracht. Da unter den Vertriebenen besonders viele Menschen aus der Grafschaft Glatz in Schlesien waren, haben sich Mitglieder aus dem Grafschaft Glatz e.V. dafür eingesetzt, dass Teile, zumindest eine Baracke, dieses Übergangslagers als historisches Relikt, als Gedenkstätte und als Lernort für kommende Generationen erhalten bleiben sollen. Man traf sich zum zweiten Mal, jetzt im Heimathaus in Coesfeld-Lette, um einen Trägerverein für das Barackenlager Coesfeld-Lette zu gründen. Harald Dierich vom Verein Grafschaft Glatz begrüßte unter anderem den Landtagsabgeordneten Werner Jostmeier, Gerold Wilken, Leiter des Heimathauses, Prälat Jung, Visitator Grafschaft Glatz, Peter Großpietsch, Vorsitzender der Stiftung Grafschaft Glatz und Herausgeber des Grafschafter Boten und Dr. Reinke, ehemaliger Denkmalpfleger für den Kreis Coesfeld und nicht zu vergessen Ingeborg Hüting, Gutachterin des Barackenlagers. Nachdem der Versammlungsleiter Werner Jostmeier die Regularien abgewickelt hatte, konnte die Satzung einstimmig angenommen werden und somit wurde der Verein Denkmal Barackenlager Lette e.V. gegründet. Als Vorsitzender des Vereins wurde Harald Dierich gewählt, zu seinem Stellvertreter Gerold Wilken, den Schatzmeisterposten bekleidet Karl Leimkühler, Schriftführer wurde Josef Schliemann, Beisitzer wurden Edelwidert Faber, Winfried Patzelt, Lothar Hoffart, Stefan Knappe und Matthias Pieper. Hören wir noch einmal kurz in die Sitzung hinein, es spricht der Landtagsabgeordnete Werner Jostmeier.
Ich tue das ganz gerne, meine Damen und Herren. Ich durfte so ein bisschen auch im Vorfeld beteiligt sein. Herr Dierich hat mich sehr früh und Frau Hüting war auch damals dabei bei den ersten Gesprächen, Herr Schliemann, mit zu helfen, dieses historische Objekt auf den Weg zu bringen. Ich durfte am 1. Juli auch bei der Versammlung im Kreishaus dabei sein, wo das Projekt vorgestellt wurde, der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Und ich finde es einfach toll, dass man noch Stühle nach hereinholen muss, was alles vom Gerold Wilken vorbereitet ist, dass die Teilnehmerschaft offensichtlich und das Interesse so groß ist an dem, was wir hier heute vollziehen wollen. Wenn man noch Stühle nachholen muss, ist das immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Bedanke mich auch für die, die einen weiteren Weg in Kauf genommen haben.
Die Zeit ist so kostbar und
viel kürzer als man denkt. Du darfst sie gestalten, jeder Tag ist dein Geschenk. Wenn keiner was sagt, wird nichts geschehen. Wenn jeder nur klagt, wird's nie weitergehen. Und wer niemals fragt, wird nichts verstehen. Niemals. Wenn keiner was tut, dann tut sich nichts. Wenn niemand was wagt, bleibt es wie es ist. Wenn du nichts bewegst, bewegt sich nichts.
Im Verlauf der Sitzung erinnerte Werner Jostmeier an eine Einladung zum 10. September in den Landtag zum Tag der Heimat. Hören wir noch einmal Werner Jostmeier.
Ich frage mal, Sie müssten eigentlich oder einige von Ihnen, eigentlich viele von Ihnen, die Einladung von uns für den Tag der Heimat am 10. September nachmittags 14 Uhr bekommen. Ich bin ja, habe ich vorhin ja gesagt, auch der Beauftragte für Flüchtlinge, Vertriebene, Spätaussiedler. Und wir möchten das in diesem Jahr in einem besonderen Rahmen als festlichen Festakt im Plenum des Landtages mit 500 Teilnehmern, ich möchte den Laden brechend voll haben, machen. Und zwar schwerpunktmäßig sind diesmal die Spätaussiedler dran, insofern als wir den Jahrestag den 250. Jahrestag von Katharina der Großen, des Ediktes, mit dem sie die Deutschen in das Land geholt hat, haben. Das wird auch entsprechend dargestellt, und den 60. Jahrestag der Gründung des Gerhard-Hauptmann-Hauses. Wir haben viele historische Daten, 80 Jahre Bücherverbrennung, Hitler und so weiter und so fort. Aber wir möchten, dass dieses ein spezieller Festakt für die Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler wird. Und gewonnen haben wir als Festredner den Professor Arnulf Baring aus Berlin. Und die Moderation wird leiten einer vom Deutschlandfunk aus Köln, dessen Vater, dessen Familie selber das Schicksal der Vertriebenen. Also ich lade Sie ganz herzlich ein, ich bringe nachher noch ein paar Papiere ein.
Nachdem im letzten Jahr 2012 der Landtagsabgeordnete Bodo Löttgen es geschafft hatte, einen Tag der Heimat im Landtag in Düsseldorf zu installieren, konnte Werner Jostmeier, Landtagsabgeordneter, diesen Gedenktag zu Ehren der deutschen Heimatvertriebenen und Flüchtlinge in diesem Jahr im Düsseldorfer Landtag fortführen. Im Jahr 2013 sollte am Tag der Heimat besonders das Bundesvertriebenengesetz, nämlich 60 Jahre, das Gerhard-Hauptmann-Haus, früher Haus des Deutschen Ostens, 50 Jahre und das Edikt Katharina der Großen in Erinnerung gerufen werden, mit dem vor 250 Jahren Deutsche aufgerufen wurden, nach Russland einzuwandern. Eingeladen hatte Karl Josef Laumann, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, und Werner Jostmeier, Beauftragte für Vertriebene und Spätaussiedler. Es sollte ein Zeichen gesetzt werden gegen das weltweite Unrecht von Vertreibung, Deportationen, Willkür und Gewalt. Nachdem Karl Josef Laumann und der Landesvorsitzende des Bundes der Vertriebenen, Hans-Güter Paplies, in Anwesenheit des Vizepräsidenten des Landtages, Eckhard Uhlenberg, Grußworte gesprochen hatten, hielt der Historiker Prof. Dr. Arnulf Baring den Festvortrag. Hören wir einmal in den Festvortrag von Professor Arnulf Baring hinein.
Ich glaube, dass der Begriff der Heimat mit diesem nostalgischen und schmerzlichen Unterton, der dazugehört, nicht in der Welt, auch nicht in Deutschland oder in Europa eine Rolle gespielt hat, solange die Menschen da, wo sie geboren waren, auch ihr Leben verbrachten und starben. War ihnen selbstverständlich. Das hat gar keine emotionale Bedeutung gehabt, oder die potenzielle emotionale Bedeutung ist den Beteiligten gar nicht klar gewesen. Erst seitdem sich die Menschheit in Bewegung gesetzt hat, aus welchen Gründen auch immer, das werden wir zum Teil auch jetzt erörtern, ist etwas anderes aufgekommen, nämlich der Schmerz über die verlorene Heimat. Das gilt ja nun für fast alle heutzutage. Kaum jemand lebt noch da und wird dort begraben werden, wo er geboren ist. Und in anderen Fällen kann man sagen, dass dieser Verlust der Heimat etwas, ja, Allgemeingültiges geworden ist. Was unterscheidet denn nun uns, die wir hier als Vertriebenen zusammenkommen, von dem normalen Heimatverlust, den die Menschen trifft? Und ich glaube, das muss ich denjenigen, die hier aus früher russischen Teilen oder anderen osteuropäischen, südosteuropäischen Teilen zusammengekommen sind, nicht erklären, dass natürlich der Heimatverlust in diesen Fällen besonders schmerzlich ist, weil eben nicht nur das passiert, was man als nicht mehr zu Hause lebender, nach Hause zurückkehrender zeitweilig merkt, dass manche Nachbarn weg sind und andere Gebäude auch an manchen Stellen sind, sondern dass die gesamte Welt, in der man groß geworden ist und die man für selbstverständlich gehalten hat, plötzlich weg ist. Man kommt wieder hin, aber es hat nichts mehr mit dem zu tun, was einen selber eigentlich dort ausgezeichnet hat. Die Leute sprechen anders, viele Gebäude sind nicht nur verschwunden, sondern alle die Menschen, mit denen man groß geworden ist. Und dieser Verlust bleibt natürlich lebenslang erhalten. Er geht sogar weit über die Generation hinaus. Wenn jetzt so oft die Rede davon ist, dass mit dem Verschwinden der Generationen, die das am eigenen Leibe erlebt haben, das Thema sich erledige, die täuschen sich. Inzwischen wissen wir sogar, dass die Enkelgeneration, die also die übernächste Generation der Vertreibungsgeneration war, oft noch unter den Schäden leiden, die sozusagen ihre Vorfahren erlitten haben. Und übrigens gerade dann, wenn diejenigen, die den Schaden erlitten haben, die vertrieben, die misshandelt, die enge Verwandte verloren haben, die vergewaltigt worden sind, aus Rücksicht auf die Kinder nicht über das gesprochen haben, was sie erlebt haben, ist es den Kindern unbewusst bewusst gewesen, dass da was war und dass da eine Wunde schwerte und diese Wunde sozusagen noch auf die dritte und ich nehme an, auf die vierte und fünfte Generation treffen werden. Mir haben Fachleute gesagt, die sich mit der Frage beschäftigen, man nimmt an, dass ein Drittel der Deutschen, der heutigen Deutschen, nicht nur der Vertriebenen, traumatisiert sind, dass sie sozusagen psychische Schäden davon getragen haben. Und ich glaube selber, und das werde ich ja ein bisschen auszuführen versuchen, dass wir völlig falsch beraten sind, wenn wir das für ein partielles Thema der aus den osteuropäischen Ländern und aus den früheren deutschen Ostgebieten vertriebenen Deutschen sehen. Es ist, und deshalb würde ich dann sagen, wir sind vertrieben worden. Jeder, der meinen Lebenslauf gelesen hat, weiß, ich bin nicht vertrieben worden. Ich bin in Dresden geboren, Berlin aufgewachsen. Aber dass wir allesamt etwas verloren haben durch die Gebiete, die als Folge des Hitlerischen Krieges und des verlorenen Krieges dann jetzt nicht mehr Deutsche in ihren Mauern haben, dieser Verlust, der gemeinsame, kollektive Verlust, dass wir, was die Ostgebiete angeht, eben Räume verloren haben, in denen die Deutschen über Jahrhunderte seelisch zu Hause gewesen sind. Denken Sie an Ostpreußen einerseits, denken Sie an Schlesien andererseits. Ganz, ganz wichtige Räume in der Seelenlandschaft unseres Volkes gewesen, übrigens auch in der Kontaktnahme nach Ostmitteleuropa. Wir waren natürlich viel näher dran, im physischen, aber auch im psychischen Sinne, als wir nahe an den Völkern lebten, von denen wir jetzt sozusagen häufig durch mehrere Grenzen getrennt sind.
Im Anschluss an die Feierstunde hatte ich die Möglichkeit, Professor Baring zu interviewen. Ich fragte ihn, wie es seiner Meinung nach in der Vertriebenenfrage weitergehen würde.
Ja, mit den Deutschen überhaupt. Im Grunde genommen ist ja heute mehrfach gesagt worden, ohne Vergangenheit keine Zukunft. Wenn die Menschen nicht wissen, wo sie herkommen, sind sie ja wahnsinnig unsicher. Wissen Sie, diese ganze Welle, die wir erlebt haben seit den späten 60er Jahren, dass sozusagen die Eltern und die Großeltern ja alle falsch gewesen sein müssen, weil sie Hitler nicht verhindert haben, hat ja dazu geführt, dass die ganze deutsche Vergangenheit vergessen worden ist. Wenn ich als Vortragende, aber auch natürlich in Schulen und Hochschulen, irgendetwas Historisches erzähle, dann gucke ich sozusagen in völlig ratlose, ahnungslose Gesichter. Und das bekommt dem Land überhaupt nicht. Denn wir haben ja eine große Vergangenheit, eine bedeutende Vergangenheit. Dass der Hitler schiefgegangen ist, na Gott, das haben wir nun inzwischen begriffen, und dass er seine Verbrechen begangen hat, ist eine Sache, die uns ewig belasten wird. Aber es ist natürlich nur ein winziger Teil unserer Geschichte. Und all die großen, bedeutenden Persönlichkeiten, die wir gehabt haben, Frauen und Männer, über Jahrhunderte hinweg, Das ist doch eine ganz große Leistung und die sollte uns vor allem zuversichtlich und fröhlich stimmen, dass wir nicht so miesepetrig uns immer sozusagen unter irgendwelchen Vorwürfen ducken, sondern eben sagen, verglichen mit anderen sind wir durchaus nicht schlechter als sie, auch wenn der Hitler etwas Furchtbares gewesen ist.
Ich hörte zufällig eine Sendung des WDR in unserem Alter am 14. September. Da ging es um den Begriff der Heimat. Dr. Martin Bohms, Bonn, sagte Folgendes dazu.
Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir den Heimatbegriff ein bisschen befreien von diesem Bezug immer nur auf die Herkunft. Das ist so ein Heimatbegriff ein bisschen im Rückspiegel. Ich glaube, wir müssten in die Zukunft schauen und dann fragen, wo gehöre ich hin? Und was ist eigentlich auch der Identitätskern einer modernen Gesellschaft, die ja ganz anders ist als noch in den 50er Jahren, in den 60er Jahren zum Beispiel?
Die erste Raststätte, wenn ich aus dem Urlaub komme und jemand spricht wieder rheinischen Dialekt, sage ich, yo, ich bin zu Hause, Heimat. Anderen geht das im Ruhrgebiet so oder wo auch immer. Welche Rolle spielt Sprache für Heimat?
Ich glaube, Sprache ist ganz wichtig für Heimat, denn ich kann mich natürlich nur einbezogen fühlen und eben dieses Identitätsgefühl aufbauen, wenn ich mich mit Menschen verständigen kann. Heimat hat immer auch eine soziale Komponente und deswegen ist Sprache ganz entscheidend. Ich kann nicht ein integraler Bestandteil, also wirklich heimisch werden, wenn ich die Sprache nicht spreche. Spielt ja auch in ganz aktuellen Fragen wie der Integrationsdebatte eine Rolle. Da steht auch der Spracherwerb deswegen am Zentrum. Ohne Sprache kann es keine Heimat geben.
Verändert sich unser Begriff von Heimat im Laufe des Lebens? Also haben wir, wenn wir älter werden, eine andere Vorstellung von Heimat als meinetwegen als junge Männer?
Ja, ich glaube, dass Heimat ein Begriff ist, der permanent in Bewegung ist. Zum einen wird das Thema Heimat eigentlich immer stärker, je älter man wird, also je mehr Distanz man sozusagen zu seinem eigenen Leben aufgebaut hat. Viele Menschen haben ja zum Beispiel Heimatempfindungen, wenn sie auf die Kindheit schauen und sich erinnern an die eigene Kindheit. Das Kind selber würde nicht sagen, ich bin jetzt in meiner Heimat. Es braucht immer diesen Abstand eigentlich dazu, damit ich von Heimat sprechen kann. Wir haben es ja auch gehört bei dem türkischen Mitbürger, der jetzt Schützenbruder geworden ist, vorhin im Beitrag. Da hat sich ja auch ein Heimatbegriff verändert. Warum? Weil seine alte Identität, wo er gesagt hat, da gehöre ich hin, in der Türkei, verblasst ist. Und er hat jetzt eine Identität eben in Deutschland gefunden und damit auch eine neue Heimat. Das ist ein sehr gutes Beispiel für diese Veränderbarkeit von Heimaten.
Kann man Heimat vererben?
Ich glaube nicht. Wenn man sagt, Heimat ist vererbbar, dann nimmt man eigentlich Bezug so auf einen ganz statischen, ein für alle Mal festgelegten Heimatbegriff, der ausschließlich an die Herkunft gebunden ist. Und das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Es ist ja auch gar nichts Schlimmes daran, Heimat auch mit der eigenen Herkunft zu verbinden. Aber ich glaube, wir müssen den Heimatbegriff auch Gestalt behalten für unser eigenes, persönliches Leben, weil sich eben auch Leben verändert und auch in gesellschaftlicher Perspektive. Denn auch Gesellschaften sind ja permanent in Bewegung. Das muss einen anderen, neuen Begriff von Heimat nach sich ziehen.
Kann es denn auch sein, dass man, das sagte die eine Dame auch in dem Beitrag, dass man sagt, ich habe einen Plural von Heimat, wie immer der auch lauten soll, mir fällt da jedenfalls nicht ein. Also geht das, dass man sagt, das ist meine Heimat, aber das hier ist auch meine Heimat und ich möchte mich nicht entscheiden zwischen diesen beiden Kindern, sage ich jetzt mal.
Ja, auch das geht natürlich und es ist abhängig davon, wie ich mein eigenes Zuhause-Sein, das bei mir selber Sein eigentlich empfinde. Und natürlich ist es möglich, dass ganz unterschiedliche Faktoren dafür eine Rolle spielen. Das ist ja eigentlich bei jedem Menschen sogar so. Also das, was uns ausmacht als diese besondere, einzige Persönlichkeit, ist ja von ganz vielen Faktoren abhängig. Von den Menschen, mit denen ich mich umgebe, vielleicht vom Beruf, den ich habe. Es ist also immer eine Vielfalt von Faktoren, die diese Identität ausmacht. Und in einer Gesellschaft, die ja zunehmend von Migration, von Verschiedenheit geprägt ist, von verschiedenen Herkünften, wird es eigentlich immer wichtiger, auch einen Heimatbegriff zu definieren, der in der Lage ist, diese verschiedenen Dimensionen auch aufzunehmen und auszudrücken.
Wie ist Ihre Einschätzung noch kurz zum Schluss unseres Gesprächs? Heimat war eine ganze Zeit lang, in den 70er, 80er Jahren, machte man sich schon fast verdächtig, wenn man das gesagt hat. Ja. Es war auf jeden Fall verstaubt, es war altmodisch. Das sind wir doch los, diesen Ballast, sehe ich das richtig?
Das sind wir los, das Image haftet zwar immer noch ein bisschen dran, aber wir müssen es auch loswerden. Ich glaube, dass Heimat wirklich ein Schlüsselbegriff ist für die gesellschaftlichen Fragen, vor denen wir stehen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass wir vor der Renaissance des Heimatbegriffs stehen. Warum? Weil wir eben auch jetzt einen großen Identitätswechsel in der Gesellschaft erleben. Stichwort Globalisierung, Digitalisierung und so weiter. Und es war immer so, auch in der Geschichte, dass der Heimatbegriff reagiert hat auf große Umbrüche in kollektiven Identitäten. Mhm. Genau eine solche Situation haben wir jetzt auch wieder. Und deswegen, glaube ich, stehen wir vor dem Beginn einer neuen Heimatrenaissance.
Ja, und um Heimat ging es natürlich auch am 15. September im Festsaal des Rathauses zu Münster. Das Leitwort des diesjährigen Tages der Heimat lautete: Unser Kulturerbe, Reichtum und Auftrag.
Thank you.
Bei seiner Begrüßung sagte der Oberbürgermeister der Stadt Münster, Markus Lewe:
Und das Zweite, was ich auch regelmäßig erfahre, bevor ich diesen Saal betrete oder in der Vergangenheit in dem leider nicht mehr vorhandenen Westpreußischen Landesmuseum in Münster, was ja jetzt nach Warendorf verlegt wird, war, dann begann immer der Weg der 7 Versuchungen. Ranziger Goldwasser, nicer Konfekt, Karlsbader Obladen und diese ganzen Dinge. Auch heute durften wir diesen Markt wieder erleben. Großartig, vielen Dank an diejenigen, die das organisiert haben. Liebe Frau Möller, danke schön, dass Sie auch in diesem Jahr wieder diesen Tag der Heimat in unserem Rathaus durchführen. Den Dank, den Sie an die Stadt gegeben haben, gebe ich gerne an Sie zurück, weil es eben auch ein wichtiger Bestandteil unserer Geschichte ausmacht, aber auch der Geschichte unserer Stadt. Und Sie haben das gerade zu Recht auch beschrieben. Es ist ja eben auch so, dass die Verantwortung, die sich heraus ergeben hat, aus den vielen Vertriebenen, die nach dem Krieg nach Münster kamen, sie haben die Gesellschaft hier in Münster auch bewegt. Meine Damen und Herren, wenn wir heute hier zusammenkommen unter dem wunderbaren Thema unser Kulturerbe, Reichtum und Auftrag, dann ist es natürlich erstmal genau das, was gerade durch Frau Möller angesprochen wurde, dass Zukunft Identität braucht. Wenn uns die Wurzel dessen fehlt, wo wir herkommen, dann werden wir keine stabile Zukunft gestalten können. Das ist eine Erfahrung, die haben wir hier in Münster gemacht. Die haben wir in Münster gemacht in der Frage, wie wir auch mit den schlimmen Zerstörungen dieser Stadt umgehen. Man hat damals viele Experten gehabt, die gesagt haben, schüttet eure Vergangenheit zu. Die war so grausam und die war nicht mehr gut. Aber die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt haben gesagt, wenn wir eine Zukunft haben wollen, die für unsere Kinder auch lebbar ist, dann müssen wir den Spirit der Zeit vorher erhalten und wir müssen etwas von dieser Identität schaffen. Und ich glaube, genau diese Balance war entscheidend und wichtig für den Wohlstand und für das Antlitz, was diese Stadt heute in Deutschland und in Europa genießt, dass es immer wieder darauf ankommt, Identitäten zu schaffen, dass wir Verwurzelungen haben und dass wir diese Verwurzelung als ein Geschenk wahrnehmen, um Zukunft aufbauen zu können. Und deshalb glaube ich auch, ist das, was heute hier beim Tag der Heimat geschieht, etwas ganz Wichtiges. Ich glaube, die individuelle Betrachtung der einzelnen Schicksale, die sich aus der Vertreibung ergeben haben, aus den Konsequenzen Vertreibung, sind unbedingt erforderlich, um Zukunft gestalten zu können. Und es hilft ja auch nicht weiter, irgendwelche globalen historischen Sichtweisen zu schaffen, um wer jetzt schuld war oder wer nicht schuld war, sondern es ist erstmal die Blickrichtung wichtig. Was ist eigentlich das individuelle Schicksal des Einzelnen mit all dem, was dazugehört? Mit dem Verlust von Heimat, mit Vertreibung, mit Wunden, die gerissen wurden, bis hin zu Vergewaltigung, Mord und Verlust von engen Angehörigen. All das gehört mit zu der Geschichte dazu, die man nicht ignorieren darf. Und ich glaube, auch das ist einer der wichtigen Voraussetzungen dafür, diese Akzeptanz und die Anerkennung dessen, was dort geschehen ist, um eine Basis dafür zu finden, Zukunft gestalten zu können. Und deshalb glaube ich, ist das die eine Seite. Und die andere Seite ist, wenn wir heute den Tag der Heimat erfahren, dann kann man einmal wahrnehmen, wie vielfältig deutsche Kultur war und ist. Es ist, glaube ich, einer der großen Besonderheiten unseres Landes, dass in jeder Volksgruppe, in jedem Landstrich unseres schönen Deutschlands sich verschiedene Rituale, Kulturen ergeben haben, die in ihrer Vielfalt eine ungeheure Bereicherung darstellen. Das kann man in den Trachten feststellen, in den Traditionen feststellen, in den vielen Besonderheiten, die da sind. Und das muss eben auch gepflegt werden, auch an die kommende Generation weitergegeben werden, die eben nicht da war. Und ein zweites. Ich glaube, die Erinnerung und die Weitergabe von Kultur ist einer der entscheidenden Voraussetzungen für Versöhnung. Wenn wir diese Besonderheiten der Vergangenheit wahrnehmen, wenn wir die Sehnsucht nach Identität und nach Entschleunigung aufnehmen, erst dann werden wir in die Lage versetzt sein, Versöhnung wahrnehmen zu können. Es wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht die Wunden heilen, aber sie wird sie den Schmerz lindern. Und es wird auch vielleicht dem einen oder anderen keine neue Heimat geben, aber vielleicht ein Stück Zuhause. Und ich hatte auch Gelegenheit, mit dem Erzbischof Nossol zusammenzukommen, der ein führender Mensch war in der Frage der Versöhnung von polnischen Bürgerinnen und Bürgern und deutschen Bürgerinnen und Bürgern. Und drei wichtige Säulen benannt hat. Das eine ist Mut. Man muss Mut haben, auch den Weg, den Schritt zu gehen, nach vorne zu gehen. Man muss aber immer auch Demut bewahren. Denn Demut ist etwas, was die Akzeptanz und das Vertrauen wachsen lässt zwischen den Menschen. Und dann muss man etwas haben, was vielleicht in der heutigen schnelllebigen Zeit leider viel zu selten da ist: Langmut, Geduld. Man muss etwas Geduld haben und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch etwas Hoffnung. Und ich glaube, wenn wir diese Dinge zusammenfassen und zusammentragen, dann soll dieser Tag nicht nur ein Tag der Erinnerung sein, er soll ein Tag der Hoffnung sein und vielleicht auch ein Tag der Mahnung sein. Denn wir leben nicht nur isoliert in Deutschland hier, sondern wir leben in einer Welt. In einer Welt, die immer mehr zusammenwächst. Und ich glaube, kein Mensch kann es besser beurteilen als die Heimatvertriebenen, was es bedeutet, wenn man aus der Heimat vertrieben wird. Und deshalb glaube ich, sollten wir auch in die Länder der Welt schauen, wo auch heute das Vertreiben aus der Heimat leider immer noch eine politische Realität ist, wenn ich beispielsweise nur an die aktuellen Ereignisse in Syrien denke. Hier müssen wir dringend klare Signale und Zeichen senden, dass wir eben sagen, Heimat, das Vertreiben aus der Heimat kommt für uns nicht in Frage. In dem Sinne wünsche ich uns einen festlichen, einen hoffnungsvollen und auch einen gedenkreichen Tag der Heimat. Herzlichen Dank, Ihr Markus Lee.
Sieht sie gehen und kennt fast jeden aus dieser Stadt. Allen, die kamen, gab er schon Namen, die er erfunden hat. Nur manche sind flüchtig zu ihm dort kurz hinauf. Er nimmt ihren Blick dann scheu.
Gehört ja nach wie vor die Reihe ostdeutscher Straßennamen in Münster. Hören wir also Herbert Kober über den Glatzer Weg.
In Lette im Kreis Coesfeld soll ein Barackenlager, in dem Heimatvertriebene aus Ostdeutschland eine erste Zuflucht im Münsterland fanden, als Gedenkstätte erhalten werden. Das Durchgangslager Lette haben sehr viele Schlesier durchlaufen, die aus der Grafschaft Glatz stammen. Über entsprechende Bemühungen des Grafschaft Glatz e.V. Münster und der Stiftung Grafschaft Glatz Schlesien, gemeinsam mit örtlichen Stellen, berichten wir in unserer heutigen Sendung. Dies ist uns auch Anlass, einen Blick auf den Namen Glatz zu werfen. In und um Münster gibt es viele Bezugspunkte zu Glatz und den Glatzern, so deren jährliche Wallfahrt nach Telgte. Hier ist mit dem Sitz des Großdechanten der Grafschaft Glatz und des Visitators das religiöse Zentrum für die vertriebenen Glatzer. Und es gibt auch einen Glatzer Weg, mit dem wir uns etwas näher beschäftigen wollen. Der Glatzer Weg ist eine Nebenstraße des Duisbergweges im Süden von Münster. Er liegt zwischen dem Siebenbürgenweg und dem Sudetenweg. Der Glatzer Weg trägt die Postleitzahl 48151. Der Name Glatz ist ein geografischer Begriff und steht sowohl für die Stadt Glatz als auch für ein Teilgebiet von Schlesien, die Grafschaft Glatz. Die Provinz Schlesien hatte 1945 5 Millionen Einwohner und umfasste ein Gebiet, das größer war als die Niederlande. In Niederschlesien, 80 Kilometer südwestlich von Breslau, liegt als Mittelpunkt der gleichnamigen Grafschaft in einem Gebirgskessel der Sudeten die Stadt Glatz, über 1000 Jahre alt. Dass die Stadt umgebende Glatzer Land, die Grafschaft Glatz, mit den Kreisen Glatz, Habelschwerdt und Neurode, hatte rund 180.000 Einwohner. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die deutsche Bevölkerung bis auf wenige Tausend vertrieben. Ein großer davon kam ins Münsterland, viele davon durchliefen das Lager in Lette. Die Stadt Glatz ist als böhmische Burg bereits 981 erwähnt. Schon 1275 ist sie in Urkunden als deutschrechtliche Stadt ausgewiesen. Um 1400, also 100 Jahre vor der Entdeckung Amerikas, war das Glatzer Land schon deutsch besiedelt. Die Grafschaft Glatz war eine der schönsten deutschen Landschaften. Der 300 Meter hochgelegene, rechteckige Glatzer Kessel war von Gebirgswellen eingeschlossen, die bis zu 1425 Meter aufragten. Darin eingebettet lagen innerhalb großer Waldgebiete über 200 Dörfer, Städte und Badeorte sowie zahlreiche Marienheiligtümer. Letztere trugen der Grafschaft Glatz den Namen Herrgottswinkel ein. Die Abgeschlossenheit des 1636 Quadratmeter großen Gebietes führte dazu, dass sich in Sprache, Liedgut und Brauchtum eine gewisse Selbstständigkeit gegenüber Schlesien entwickelte. So entstand beim Glatzer Volk ein Heimatbewusstsein, das in einer besonders starken Anhänglichkeit an die Landschaft, in festen Bindungen an Verwandtschaft und Nachbarschaft und in einer eigenen Sprache seinen Ausdruck fand. Daher hieß es damals und heißt es heute auch noch gelegentlich Schlesien und die Grafschaft Glatz. Im Gegensatz zu anderen Bergregionen war die Grafschaft Glatz kein armes Land. Forst und Landwirtschaft und Industriezweige wie Textil, Glas, Kohle, Papier, Kalk und Sandstein sorgten für Arbeit und Brot. Deutschlandweit bekannt waren die Kurorte Bad Landeck, Bad Kudowa, Bad Reinhardt und Bad Altheide. Aus dem grafschaftlichen Kulturleben seien beispielhaft aus dem Bereich der Literatur nur Hermann Stehr, Josef Wittig und Monika Taubitz genannt. Dazu besaß die Grafschaft ein gut ausgebautes Schulwesen, eine Sakrallandschaft mit überwiegend barocken Kunstwerken, Kirchen, Kapellen und Wallfahrtsorten wie Maria Schnee, Albendorf. Kirchenrechtlich gehörte die überwiegend katholische Grafschaft zur Diözese Prag und wurde als deutscher Anteil dieses Erzbistums von dem bereits erwähnten Großdechanten verwaltet. Für die Münsteraner ist der Name Glatz nach dem Krieg ein recht bekannter Begriff geworden, zumal viele vertriebene Grafschafter hier eine neue Heimat fanden. Im Regierungsbezirk Münster entstanden drei Patenschaften für die vertriebenen Grafschaft Glatzer: Lüdenscheid für Glatz, Altena für Habelschwerdt und Castrop-Rauxel für Neurode. Telgte entwickelte sich zu einem Ersatzwallfahrtsort für die verlorenen Pilgerstätten Maria Schnee, Warta und Albendorf. Tausende ziehen alljährlich zur Telgter Madonna. Und schließlich hat in Münster seit Jahrzehnten der Glatzer Großdechant Franz Jung seinen Sitz. So gingen auch die wesentlichen Impulse für die Seligsprechung eines während des Dritten Reiches in Dachau getöteten schlesischen Priesters, des Kaplans Gerhard Hirschfelder von Münster aus. Von Münster, das sich immerhin schon seit 1936 durch die damalige Benennung einer Straße als Glatzer Weg mit dem Glatzer Land verbunden fühlt.
So, das war's mal wieder für heute. Wir sagen danke für Ihr Ohr. Wir, das sind Lukas Wünnemann in der Technik und Roswitha Möller am Mikrofon. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, wie immer am ersten Sonntag im Monat, das ist der 3. November um 19 Uhr, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Sag mir, leb wohl mein Herz, tralala. Immer nah, jetzt keine Träne mehr. Tralala, la 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 la, ich weiß, es fällt dir schwer, doch so schnell vergeht ein Jahr. Komm und sing dein Lied für mich, sing für meine Seele. Komm und sing dein Lied für mich, sing für meine Seele. Sing ein letztes Mal für mich, sing für meine Seele.